in der Arche Flensburg versammeln sich heute vielleicht auch so 120, 130 Leute. Das ist noch wachstumsfähig. Es stehen 200 Stühle in unserem Raum. Und im Kirchencafé, so ähnlich wie bei euch, da hinten an den Bänken sind noch mal 30, 40 Plätze mehr. Wir haben in der Passionszeit in diesem Jahr unsere ganze Kirche umgebaut und haben aus dem großen Raum 8 kleine Räume gemacht und haben in diesen 8 kleinen Räumen sozusagen abgebildet die Leidensgeschichte von Jesus Christus. Weil wir gesagt haben, das Wichtigste, was wir weitererzählen können von Jesus, das ist das, was am Kreuz und in seiner Auferstehung geschah. Das sind ja relativ steile Thesen, dass das Allerwichtigste das ist, was am Kreuz geschah. Die Mitte vom Glauben, das ist, was am Kreuz geschah. Gerade ausgerechnet das Kreuz, das will vielen Leuten ja, das bleibt vielen Leuten fremd. Warum muss da einer sterben, damit ich erlöst bin? Hat Gott das nötig? Hätte er nicht einfach ein Auge zudrücken können? Darum soll es heute gehen. Ich würde euch gerne so als kleines Mitbringsel aus dieser Zeit ein paar Bilder zeigen von unserem christlichen Ostergarten, den wir in der Arche hatten. Und in der Tat, es waren 2800 Leute innerhalb von 3 Wochen in diesem Ostergarten. Davon vielleicht 1000 Leute, die sagen, ja, wir sind Christen und wollen uns hier mal inspirieren lassen. Aber es waren viele hundert Leute, die sicher in keine Kirche gehen am Sonntag und die gesagt haben, aber das will ich mal sehen. Wird ihr so ein bisschen Eindruck gewinnt. Das erste Bild, das ist der Einzug nach Jerusalem. Jesus kommt als König. Einige heißen ihn willkommen, aber andere sagen, den wollen wir hier nicht. Und die Menschen, die kamen, sie wurden immer so in kleinen Gruppen durch die Räume geführt, befanden sich also erstmal in einem orientalischen Bazar, durften da ein bisschen was naschen und dann eben mit Jesus und seinen Jüngern auf dem Esel, den ihr da seht, nach Jerusalem einziehen. Dort hat Jesus dann das Abendmahl gefeiert mit seinen Jüngern, eigentlich ja das Passamahl, das Mahl der Befreiung, aber die Menschen damals waren ja nicht frei, da waren die Römer im Land. Und Jesus hat gesagt, ich bin euer Erlöser, ich möchte gerne mit euch das Abendmahl feiern, aber einer von euch wird mich verraten. Es ging weiter dann in den Garten Gethsemane, wo Jesus gebetet hat, nicht mein Gott, dein Wille geschehe. Und im Hintergrund müsst ihr euch jetzt überdenken, dass da die Grillen surren und der Uhu schreit und es auch so ein bisschen unheimlich ist. Als Jesus verhaftet wurde im Garten Gethsemane, die nächste Station dann der Hofplatz des Pilatus, der Hahn kräht, Petrus ist entsetzt über sein Verrat, er geht hinaus, weint und Jesus wird geschleppt dann in den Thronsaal des Pilatus. Römischer Stadtgouverneur. Sein Urteil, obwohl er weiß, dass Jesus unschuldig ist, nehmt ihn mit nach Golgatha, kreuzigt ihn. Und das war dann der besondere Ort, der besondere Raum. Man konnte unter dem Kreuz einen Stein ablegen als Zeichen seiner Lebenslast, das, was einen bedrückt. Und wurde dann, nächste Station, hineingenommen in das Grab. Man konnte nun wirklich auch diesen Stein von des Grabes Tür wegrollen, um sich Zugang zu verschaffen und zu sehen, ob es wirklich leer ist. Guckt mal rein in das Grab, die Tücher liegen da noch. Was der Engel gesagt hat, das steht geschrieben auf einer Steinplatte, Jesus ist nicht hier, er ist auferstanden. Aus dem Dunkel ins Licht des Ostergartens, liebevoll gestaltet, bepflanzt mit Wasserfall und Springbrunnen und der besten Botschaft aller Zeiten. Und am Ende dieser Zeitreise tauchte man dann wieder auf, aus der Zeit Jesu hinein in die Gegenwart. Letzter Raum, der Vater unser Raum. Haben wir den noch? Haben wir nicht mehr. wo die Menschen dann sozusagen eingeladen wurden, das, was sie berührt hat, auf dem Leidensweg Jesu in einem Gebet festzumachen, sich als Kinder Gottes zu verstehen, Vater unser im Himmel, sich mit Gottes Willen einverstanden zu erklären, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, ein Lebensübergabegebet zu sprechen und mit Christus im Herzen nach Hause zu gehen. War das eigentlich angemessen, dass man eine ganze Kirche so umbaut und reduziert auf einen einzigen Tag, auf 24 Stunden im Leben Jesu? Oder müsste man sagen, na, das ist eigentlich zu einseitig? Darum soll es ja heute gehen. Was ist das Zentrum des christlichen Glaubens? Ihr werdet sagen, mit Recht, das ist Jesus Christus. Was ist das Zentrum von Jesus Christus? Ich behaupte, das ist das, was in Kreuz und Auferstehung geschah. Könnte es nicht auch eine Wundergeschichte sein oder die Bergpredigt, die übrigens vor vielen Jahren mal in ganzer Länge im Hamburger Abendblatt abgedruckt war, weil man dachte, das wäre sozusagen das Zentrum von dem, was Jesus ausmacht? Ich lese am Anfang mal eine Sehnsucht des Apostel Paulus. Der schreibt im Philipperbrief, Kapitel 3, Vers 10. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. Ich will euch zwei Beobachtungen weitergeben, die habt ihr sicher auch schon gemacht, die könnt ihr nachvollziehen, aber ihr habt vielleicht noch euch keine Gedanken drüber gemacht, was das bedeutet. Jesus hat ja 33 Jahre etwa auf dieser Welt gelebt und man weiß eigentlich bis auf seine Geburtsgeschichte nur, was er in den letzten 3 Jahren seines Lebens gemacht hat. Also wird, könnte man sagen, über 1000 Tage des Lebens Jesu berichtet. Wenn die Evangelien, die Lebensgeschichten Jesu, würden jetzt über jeden dieser Tage eine Seite schreiben, dann müssten die Evangelien 1000 Seiten dick sein. Sind sie aber nicht. Über den letzten Tag von Jesus schreiben die Evangelien durchschnittlich 5 Seiten. Über den letzten Tag schreiben sie 5 Seiten. Wenn alle Tage gleich wichtig wären im öffentlichen Wirken Jesu, dann müssten die Evangelien sogar 5000 Seiten dick sein. Sind sie aber nicht. Sie sind so zwischen 20 und 25 Seiten stark. Also kann man daran schon allein sehen, der letzte Tag, das, was am Kreuz geschah, den Weg Jesu zum Kreuz hin, der dann in der Auferstehung mündet, das ist den Berichterstattern aus dem Leben Jesu am allerwichtigsten. Ein alter Theologieprofessor hat gesagt, Evangelien sind Passionsgeschichten mit verlängerter Einleitung. Die zweite Beobachtung, Paulus war ein Zeitgenosse von Jesus, wenn auch zunächst ja ein Gegner von den Christen. Paulus ist vermutlich Jesus persönlich nie begegnet, aber mit Sicherheit haben sie voneinander gehört. Als Paulus ein Christ wurde, das war dann ja schon Jahre nach der Auferstehung Jesu, da hatte er Kontakt zu den Aposteln, also zu den Zeitzeugen Jesu. Er ging in Gemeinden aus und ein, er hörte sicher auch viele Jesusgeschichten. Ich bin mir sicher, dass Paulus von Zachäus gehört hat und von der Mutter Maria und von den leiblichen Geschwistern von Jesus und von dem Brotvermehrungswunder. Das sind ja alles Geschichten, die zirkulierten in den Gemeinden überall dort, wo sich Christen trafen. Paulus ist der fleißigste Briefeschreiber des Neuen Testaments. 13 Briefe hat er uns geschrieben. Das sind in meiner Bibel hier 109 Seiten. Die anderen Briefeschreiber zusammen haben es nur auf 65 Seiten gebracht. Und jetzt frage ich euch, was aus dem Leben Jesu gibt Paulus in seinen 13 Briefen weiter? Findet sich ein einziges Jesus-Zitat in seinen Briefen? Nein. Berichtet er eine einzige Wundergeschichte über das, was Jesus getan hat, an Heilung oder Dämonenaustreibung? Nein, nichts. Erzählt er die Weihnachtsgeschichte? Auch nicht. Nun könnte man sagen als Bibelleser, na ja, das haben ja die anderen aufgeschrieben. Da hat Paulus gesagt, ich will mich nicht wiederholen. Man muss sich ja klar werden, als Paulus seine Briefe schrieb, gab es das Neue Testament noch nicht. Übrigens, der erste Thessalonicher Brief, habe ich hier an der Hamburger Uni gelesen, ist die älteste Schrift des Neuen Testaments. Also die Frage ist doch, warum schweigt Paulus über all die Dinge, die er auch von Jesus wusste? Und was schreibt er überhaupt von ihm? Das will ich euch jetzt vorlesen. 1. Korinther 1, Vers 22, das beginnt so. Die Juden wollen Wunder sehen und die Griechen suchen nach Weisheit. Wir aber sagen den Menschen, dass Christus am Kreuz für uns sterben musste. Auch wenn das für die Juden eine Gotteslästerung ist und für die Griechen blanker Unsinn. Und dennoch erfahren alle, die von Gott berufen sind, Juden wie Griechen, dass sich gerade in diesem gekreuzigten Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit zeigt. Was Gott getan hat, übersteigt alle menschliche Weisheit, auch wenn es unsinnig erscheint. Und was bei vielen wie Schwäche aussieht, übertrifft alle menschliche Stärke. Und im zweiten Kapitel setzt er doch eins drauf. Kapitel 2, Vers 2. Ich wollte von nichts anderem sprechen als von Jesus Christus und seinem Kreuz. Dabei war ich schwach und elend und zitterte vor Angst. Was ich euch sagte und predigte, geschah nicht mit ausgeklügelter Überredungskunst. Durch mich sprach Gottes Geist und wirkte seine Kraft, denn euer Glaube sollte sich nicht auf Menschenweisheit gründen, sondern auf Gottes rettende Kraft. Also, das hat Methode. Ich wollte nichts anderes wissen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Keine Wundergeschichte, kein Weisheitswort à la Dalai Lama, ausgerechnet das Kreuz. Das berührt übrigens die Frage, mit der ihr euch in der Gemeinde hier wohl seit Wochen beschäftigt und noch beschäftigen werdet. Ich habe mich ja auf eurer Homepage schlau gemacht, es geht um Hiob. Die Frage nach dem Leid, die Frage, wie kann Gott das zulassen? Ihr lest Hiob, der mit Leid, mit Sinnlosigkeitserfahrungen ringt. Vielleicht ist diese Predigt auch ein Teil von diesem Ringen. Es gibt eine Stelle, wo Leid Sinn macht. Das ist das Kreuz Christi. Aber schon damals war es für die Juden, im Griechischen heißt es wörtlich, ein Skandal, eine Gotteslästerung, Skandalon. Und für die Griechen eine Dummheit, Unsinn. Den Berufenen aber Gottes Kraft, Dynamis, da kommt Dynamo her, und Weisheit. Sophia heißen manche Frauen heute noch. Ich bin mir sicher, dass das euch, wenn ihr Christen seid und im Gespräch mit Nichtchristen seid, auch so gehen werdet. Dass Menschen euch fragen und sagen, wie grausam und klein muss ein Gott sein, der seinen Sohn bestraft für die Fehler anderer. Welcher Vater würde sowas denn machen? Da hat das Nachbarkind die Scheibe eingeschmissen mit dem Fußball und du holst dir deinen Filius und haust ihm eine runter. Also, Gott, was ist das für eine Religion, fragen mich Menschen, in deren Zentrum behauptet wird, dass Heil geschieht durch Folter und Mord. Was ist das für ein Gott, der die Aggression der Römer, den Zynismus der Priester, die Resignation der Jünger freies Spiel lässt und nicht eingreift, als sein Sohn dort den schweren Weg zum Kreuz geht? Braucht Gott Opfer, um nicht mehr zornig zu sein? Was ist das für ein Gott, der unbedingt strafen muss, der einen Sündenbock braucht und sonst nicht zufrieden ist? Sind das Fragen, die ihr schon mal gehört habt, auch die ihr vielleicht selbst habt oder hattet? Meine Mama, die war auch Christ, die hat gesagt, Manfred, das musst du eben glauben. So, ja, gut, einfach schlucken. Das ist für mich keine Lösung. Es gibt andere Menschen, die würden sagen, naja, das mit dem Kreuz, das war damals wichtig. Aber heute gibt es so viele andere, auch schöne Sachen, die man von Jesus weitersagen kann. Wie er sich den Kindern zugewandt hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er von Frieden und Nächstenliebe geredet hat. Lasst uns das doch einfach betonen. Aber angesichts dessen, was ich gerade über Paulus und den Aufbau der Evangelien gesagt habe, würde man am Zentrum vorbeigehen.
wenn man am Kreuz vorbeigeht. Wieso ist gerade im Kreuz Gottes Kraft und Weisheit offenbart? Und ich hoffe, dass ihr noch die Spannkraft habt, jetzt weiter zu folgen. Ich will versuchen, Antworten zu geben. Ich glaube, man muss wirklich bei Adam und Eva anfangen, wenn es um diese Frage geht. Als Gott die Welt schuf, nun werdet ihr sagen, das ist ja wohl selbstverständlich, da schafft Gott etwas, was nicht Gott ist. Sonst hätte er nichts schaffen brauchen. Da schafft Gott etwas, was nicht Gott ist, nämlich unsere Welt. Man könnte auch sagen, der vollkommene Gott schafft etwas, was eben nicht vollkommen ist. Sonst hätte Gott sich selber schaffen müssen. Der vollkommene Gott schafft etwas Unvollkommenes. Warum? Weil er sich selbst nicht genug ist. Er will sich selbst nicht alles sein. Man könnte sagen, unsere Welt entstand durch eine sich entäußernde Liebe. Weil Gott lieben wollte, deswegen hat er etwas geschaffen, was nicht Gott ist, nämlich unsere Welt. Und wie jede Liebe, wie jede echte personale Liebe, wartet Liebe auf Gegenliebe. Aber Liebe kann man niemals zwingen, man kann nur um sie werben. Und wenn sie nicht erwidert wird, die Liebe, das wisst ihr alle, dann leidet man. Wer es, ich will mal sagen, plakativ hören möchte, dem würde ich sagen, Gottes Passion geschah längst vor seiner Inkarnation. Gottes Leidensbereitschaft geschah längst, bevor Jesus Mensch wurde und am Kreuz hing. Gottes Passion beginnt bei der Schöpfung, dass er aus Liebe eine Welt schafft, die seine Liebe nicht erwidert. Wenn die Welt nicht Gott ist, dann werden Dinge geschehen, die nicht göttlich sind auf dieser Welt. Ich könnte auch persönlich sagen, wenn ich lieben will, mich zur Liebe entschließe, dann wird es ohne Leid nicht gehen. Das ist der Preis der Liebe. Es geht darum, warum das Kreuz am wichtigsten ist, warum darin Gottes Kraft und Weisheit ist und wir sind auf dem Anmarschweg. Ich sage euch ein Beispiel. Stellt euch mal vor, ein Ehepaar, Mann und Frau, leben auf einer paradiesischen Insel, auf der alles perfekt ist. Sonne, Strand, Sex, Liebe, Lachen, Lust, die Blumen wachsen, selbst die Tiere verhalten sich angemessen, ein wahres Paradies. Aber die beiden sagen, wir wollen uns nicht selbst genug sein. Nicht nur wir zwei hier. Was werden sie tun? Mit Augenzwinkern könnte man sagen, sie werden Liebe machen. Und daraus werden Kinder entstehen. Und sie werden hoffen, sie werden sehnen, dass die Liebe, die sie zu diesen Kindern haben und die Liebe, aus denen die Kinder hervorgewachsen sind, dass diese Liebe nun erwidert wird. Und wenn das nicht geschieht, dann werden sie unsäglich leiden. Ich heiße Manfred Vetter und habe 14 Kinder, so stelle ich mich neuerdings öfter vor und alle Leute sagen, das ist wieder typisch Pastor, ne? Noch nie was von Verhütung gehört. Ich sage, das ist gar nicht so schwierig, man hat 4 eigene Kinder und 4 Schwiegerkinder und 6 Enkelkinder, dann sind es ja schon 14. Wenn Kinder Liebe nicht erwidern, das, was man in sie investiert hat an Liebe, wenn sie ganz andere Wege gehen, das ist Schmerz, das ist Leid. Jesus widerfährt das Leiden Gottes an dieser Welt. Und das spitzt sich zu im Kreuz. Jesus macht sich eins mit dem Leiden Gottes an dieser Welt. Jesus leidet an den Menschen, die Gott aus Liebe geschaffen hat, aber die Gott diese Liebe verweigern. Und das fokussiert sich an dem, was am Kreuz geschah. Und das ist mir jetzt wichtig, der Kern des Kreuzes, das ist nicht, dass da einer an und für sich stirbt, sondern dass da einer bereit ist, alles hinzugeben aus Liebe. Das Kreuz beschreibt nicht die Erlösungskraft des Leidens, sondern das Kreuz beschreibt die Leidensbereitschaft erlösender Liebe. Das wäre ein Satz zum Mitschreiben. Das Kreuz beschreibt nicht die Erlösungskraft des Leidens, sodass man das Leiden verherrlichen müsste. Oh, wie toll ist das, wenn man leiden darf. Nein, das Kreuz redet von der Leidensbereitschaft erlösender Liebe. Das Kreuz verherrlicht nicht das Leiden. Nein, das Leiden am Kreuz, das war schrecklich. Das Kreuz verherrlicht, wie weit die Liebe Jesu reicht. Dass er nicht zurückgezuckt hat, als es ums Letzte geht. Dass er in seiner Liebe durchgehalten hat. Auf dem Weg zum Kreuz hat er denen vergeben, Vater, sie wissen nicht, was sie tun. Da hat einer das Schwert gegriffen und einen anderen verletzt und Jesus war zur Stelle und hat die Wunde geheilt. Da hat er seine Mutter unter dem Kreuz gesehen, die aufgelöst war in Tränen und hat ihr sozusagen einen Adoptivsohn an die Seite. Hatte immer einen Blick, Liebe, 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 bis zum Schluss. Das Kreuz verherrlicht nicht das Leiden, es verherrlicht, wie weit Jesu Liebe zu uns reicht. Es gibt keine Liebe ohne Selbstpreisgabe. Daraus wächst Frucht für die Ewigkeit. Gott lässt Jesus für uns leiden. Nein, Christus repräsentiert Gott, der an unserer Sünde leidet. Am Kreuz zeigt sich, dass Gott nicht ohne uns sein will, aber dass wir oft ohne ihn sein wollen. Paulus hat das auf den Punkt gebracht, als er in seinem zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 19, schreibt, denn Gott ist durch Christus in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott war in Christus. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Sünde beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und Menschen werden, die Gott gefallen. Gott leidet in Christus. Er leidet an den Menschen, die seine Liebe nicht erwidern. Ich war vor einigen Jahren mal in einer Kirche in Annaberg-Buchholz. Das ist da irgendwo im tiefen Sachsen. Und dort habe ich über dem Kirchenportal eine Kreuzigungsszene gesehen, die hat mich sehr angerührt. Viele denken ja, als Christus am Kreuz starb, da war Gott weit weg, irgendwo im Himmel. Und man denkt, dass das Gebet Jesu, mein Gott, warum hast du mich verlassen, dass das sozusagen so zu interpretieren ist. Ne? Da hat nur Jesus alle Schuld der Welt auf sich genommen und dann hat Gott gesagt, Igitt, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben und hat ihn da leiden und sterben lassen. Diese Kreuzigungsszene in Annaberg-Buchholz spricht eine andere Sprache. Da ist das Kreuz aufgebaut, an dem Jesus hängt, nicht auf einem Hügel Golgatha, sondern im Schoß des Vaters. Gott sitzt also sozusagen auf dem Richterthron als sehr majestätische Gestalt dargestellt und in seinem Schoß steht das Kreuz. Gott war in Christus. Gott leidet als Jesus Christus an der Lieblosigkeit unserer Welt. Paulus will nichts wissen als Christus den Gekreuzigten. Warum? Weil es im Kreuz um das Thema Nummer eins geht, weil es am Kreuz um die Liebe geht, was Liebe ist, wer mich liebt und wie ich lieben kann. Und wenn ich das bis hierhin erklären durfte, dann werden Menschen sagen, jo, dann will ich am Kreuz nicht vorbeigehen. Dann will ich nicht sagen, das ist irgendwie eine Nebensache. Ich nehme lieber die anderen schönen Jesus-Geschichten. Wenn es um das Thema Nummer eins geht. Und das blitzt in der Bibel immer wieder auf, ohne dass das Wort Kreuz buchstabiert wird. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Das ist der Sinn des Kreuzes, die Liebe Gottes. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben mich scheiden kann von der Liebe Gottes, die er uns erwiesen hat in Jesus Christus, unserem Herrn, Römer 8. Da wird zusammengefasst, auf den Punkt gebracht, was die göttliche Weisheit ist und die göttliche Kraft, Dynamis und Sophia. Noch ein gewagter Satz, das Hauptthema des Kreuzes ist nicht die Vergebung der Sünden. Das Hauptthema des Kreuzes ist, dass Gott bedingungslos bereit ist zu lieben. Und dass es diese Liebe nicht gibt, ohne die Bereitschaft zu leiden. Es gibt keine Liebe, ohne Vergebung zu geben und ohne Vergebung zu empfangen. Natürlich hat das Kreuz mit Vergebung zu tun, aber es wäre eine Verkürzung, wenn wir es reduzieren würden auf Vergebung. Es geht um die Liebe und Liebe ist bereit zu vergeben. Und das können wir jetzt alles auf uns beziehen, auf unsere Liebesbeziehungen. Sowohl die familiären in Ehe und Familie, als auch den Auftrag, den wir haben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Den Kollegen und den Nachbarn, die Menschen, die uns das Leben schwer machen, wie man es Jesus schwer gemacht hat, zu lieben. Auch davon redet sein Weg ans Kreuz. Gehen wir zum Schluss in eine Bilderausstellung. Und in dieser Bilderausstellung sind viele Bilder von Jesus, die das abbilden, was die Bibel von ihm erzählt. Ein schönes Weihnachtsbild mit Krippe, wie er Kranke heilt, wie er das Brot vermehrt. Und ihr werdet jetzt eingeladen, euch ein Bild mitzunehmen für euer Wohnzimmer. Ein Bild, das euch gefällt. Ich würde das Bild aus der Mitte nehmen. Und das ist das Bild des gekreuzigten Christus. Das ist wohl kein Zufall, dass in dieser Kirche, in eurer Kirche, kein einziges Bild hängt, wenn ich das so richtig sehe. Bis auf das grüne Männchen da, das den Fluchtweg beschreibt. Aber das ist nicht so ernst gemeint. Aber ihr habt gesagt, was ihr hier braucht, damit die Kirche als Kirche erkennbar ist, als das Haus, in dem Jesus die Mitte ist, habt ihr ein Kreuz gebastelt. Und gesagt, darauf wollen wir nicht verzichten, dass hier ein Kreuz steht. Nicht das Bild des guten Hirten, nicht das Bild von Jesus als Wundertäter, nicht das Bild als Jesus der Weisheitlehrer. Das Kreuz ist die Mitte. Und das hängt daran, dass es am Kreuz um eins geht, um die Liebe. Und weil er liebt, deswegen ist er bereit zu vergeben. Und weil er liebt, deswegen kann er vergeben. Vergeben kostet ja eine unendliche Kraft, Liebeskraft. Das wissen wir, wenn wir mal in der Situation sind, dass wir vergeben müssten, aber nicht können. Das hat Jesus das Leben gekostet. Und natürlich ist das Kreuz nicht zu begreifen, nicht zu denken, wenn es das Letzte wäre, was wir von Jesus wüssten. Aber die Liebe Gottes ist so stark, dass der Jesus, der bereit ist, sein Leben für alle zu geben aus Liebe, dass das ewige Zukunft und Hoffnung hat. Darum hat Gott ihn nicht nur von den Toten auferweckt, sondern erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit sich in dem Namen Jesu alle Knie beugen sollen. Alles, was im Himmel und auf Erden ist, ihn anbeten zur Ehre Gottes des Vaters. Deswegen bin ich so froh, dass sich tatsächlich bei uns in Flensburg haben fast 3000 Leute einladen lassen in unsere Kirche. Und wir haben nichts anderes gemacht, als ihnen in kleinen Gruppen, jeweils zu 25 Leuten, 50 Minuten lang die Geschichte zu erzählen, wie weit die Liebe Gottes bereit ist zu gehen, bis zum Kreuz. Das hat viele Menschen berührt. Unsere Gemeinde ist deswegen nicht explodiert, aber wir hören das immer mal wieder, dass Menschen sagen, diese Geschichte, und es war nur die biblische Geschichte, ohne Firlefanz, ohne Bekehrungsaufruf oder sonst was, einfach diese Geschichte zu erzählen, hat Menschen zutiefst berührt. Obwohl wir nicht in der Passionszeit leben, dachte ich, man darf an jedem Sonntag predigen über das Kreuz. So wie Paulus gesagt hat, im tiefsten und letzten will ich nichts anderes wissen als Christus, den Gekreuzigten. Denn das ist die Offenbarung der Liebe Gottes. Amen.